Kirchen, hat im Laufe seiner beruflichen Karriere eine ganze Menge Supermodels und Stars aus der Film- und Popbranche fotografiert. Seit 2009 ist er der Fotograf von Germany's Next Topmodel. Dieser Starfotograf Renkin hat ein Projekt gestartet, von dem las ich in den vergangenen Tagen. Dieses Projekt hat den Titel Selfie Harm. Und es geht dabei um die Frage, wie stark Jugendliche ein Foto von sich selbst bearbeiten, bevor sie es in den sozialen Medien teilen. Dazu machte er ein Experiment. Er hatte 15 junge Leute im Alter von 13 bis 19 Jahren gefunden. Von denen machte er zunächst ein Foto, gab ihnen das dann, stellte es ihnen zur Verfügung und dann hatten sie 5 Minuten Zeit, dieses Foto zu bearbeiten. Das Ursprungsfoto war ohne Make-up, einfach der natürliche Mensch. Und in diesem zweiten Schritt hatten sie die Aufgabe, das Foto so zu bearbeiten, dass sie bereit wären, es in eines der sozialen Netzwerke zu stellen. Dafür konnten sie eine der vielen verfügbaren, kostenlosen Apps, also Programme nehmen, die man zur Bearbeitung von Fotos zur Verfügung bekommt. Das Erschreckende an dem Ergebnis, so sagt er, war, dass es nicht nur total einfach ist, sein Aussehen zu verändern, sondern unter welch enormem Druck die jungen Leute wegen ihres Aussehens stehen. Der Fotograf sagt, Zitat, Menschen ahmen ihre Idole nach, machen ihre Augen größer, ihre Nase kleiner und ihre Haut strahlender und all das für Likes auf Social Media. Nicht eines der Mädchen, kein einziges ließ das Foto unbearbeitet. Keine wollte sich mit ihrem natürlichen Aussehen zeigen. Renkin und einige seiner Kollegen, die arbeiten gerade an einer etwas größeren Studie, wo die psychischen Folgen dieses Trends erforscht werden sollen. Wie viele Menschen leben unter dem ständigen Druck, anderen zu gefallen? Dem ständigen Druck, nie genug zu sein. Dem ständigen Druck, du reichst nicht, du bist nicht okay. Ständig die Angst, abgelehnt zu werden, außen vor zu bleiben. Und um das zu verhindern, um eben dazu zu gehören, um Likes zu bekommen, tun wir eine ganze Menge. Das macht das Leben sehr anstrengend. Das macht das Leben aber nicht nur anstrengend, es macht auch uns innerlich traurig. Es ist, so sagen die Fotografen, es ist, als würde jemand eine Zeichentrickfigur von sich selbst erstellen. Mit der Predigtreihe »Ein erstaunlicher Gott« wollen wir das Wesen Gottes näher kennenlernen, wollen begreifen, wie er wirklich ist, weil ich total überzeugt bin davon, je mehr wir ihn erkennen, je besser wir ihn verstehen, je größer und mutiger wir ihm trauen, desto leichter, freier, froher leben wir, wer wir sind und verstellen uns nicht länger. Gott macht unser Leben heil. Vergangenen Sonntag ging es da um die Treue Gottes. Die nächste Eigenschaft Gottes ist seine Barmherzigkeit. In Psalm 103, das ist einer der bekanntesten Psalmen der Bibel, da heißt es in Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Wie sehr das stimmt, das zeigt schon ein Blick in Hosea 11, einer der alttestamentlichen Texte, der in dieser Predigtreihe vorkommt. Hosea 11, das ganze Kapitel lesen wir, und ich lese es nach der Guten Nachricht Bibel. Der Herr sagt, als Israel noch jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich es als meinen Sohn. Immer wieder rief ich die Leute von Israel durch meine Propheten, aber sie liefen von mir weg. Sie schlachteten Tiere für den Baal und verbrannten Opfer vor seinen Bildern. Dabei war ich es doch, der Ephraim die ersten Schritte gelehrt und es auf den Armen getragen hatte. Aber sie erkannten nicht, dass ich mich so um sie kümmerte. Ich war zu ihnen wie jemand, der sein Rind schonend am Strick zieht und es leitet. Mit Seilen der Liebe leitete ich sie. Ja, ich war zu ihnen wie die Landsleute, die ihrem Rind das Joch anheben, damit es leichter fressen kann, die sich sogar bücken, um ihm sein Futter hinzuhalten. Deshalb hatten sie es nicht nötig, wieder nach Ägypten zurückzukehren. Aber zur Strafe für ihren Undank werden nun die Assyrer über sie herrschen. In ihren Städten wird das Schwert wüten und alle Schwätzer vernichten, die eigensinnige Pläne schmieden. Mein Volk kehrt nicht um und hält an seiner Auflehnung gegen mich fest. Sie rufen zum Baal, aber der kann ihnen nie und nimmer helfen. Doch wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim, wie dich im Stich lassen? Ich kann dich doch nicht vernichten, Israel, wie die Städte Adma und Zeboim. Mein Entschluss hat sich mir umgedreht. Mit aller Macht ist die Reue in mir entbrannt. Ich kann meinem glühenden Zorn nicht freien Lauf lassen. Ich kann Ephraim nicht noch einmal preisgeben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich, der heilige Gott, komme, um dir zu helfen und nicht, um dich zu vernichten. Die Verbannten werden hinter mir herziehen. Wenn ich brülle wie ein Löwe, werden sie zitternd über das Meer im Westen, willig mir zu gehorchen. Kommen sie aus Ägypten und aus Assyrien, so wie eine Taube herbeigeflogen kommt, ich bringe sie wieder in ihre Heimat. Das sage ich, der Herr. Gott hat sich verliebt. Gott hat sich verliebt. Bei der Liebe geht es ja so um die Frage, wer ist der oder die Richtige? Wie finde ich das denn heraus? Wem schenke ich meine Liebe? Vers 1 haben wir gelesen, als Israel noch jung war, gewann ich es lieb. In unseren Tagen hat Jugendlichkeit ja einen hohen Stellenwert. Nur hier geht's nicht um das Jungsein und straffe Haut, schönes Aussehen. Das ist ja nicht nur bei Helikoptereltern so, dass sich alles um Jugendlichkeit und Kinder dreht. Hier geht's nicht ums Alter, sondern es geht um das, was damit verbunden ist, wenn jemand noch jung ist, wenn jemand noch Kind ist. Der Ton ist hier der, dass ein Kind keine Vorleistung bringen kann. Jungsein heißt abhängig sein. Kindsein bedeutet hilfsbedürftig sein, schutzbedürftig. Darum regt uns das ja total auf, wenn Kindern Unrecht und Gewalt passiert. Ein Kind braucht jemand, der es versorgt, der es vor Gefahren schützt. Ein Kind hat noch nichts erwirtschaftet, hat keinen Status erlangt und nichts vorzuweisen. Das braucht es auch gar nicht. Das ist Kind. Und wenn Gott daran erinnert, dass er Israel erwählt hat, sich in Israel verliebt hat, als es jung war, dann geht es darum, dass es gar keine Vorleistung brauchte dafür. Dass es auf Seiten des Volkes nichts gab, was es den anderen vorausgehabt hätte. Es war einzig und allein Gottes erwählendes Handeln. Aus der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel können auch wir als neutestamentliche Gemeinde lernen. Das Erste, was wir hier lernen, ist, Gott liebt ohne Vorbedingung. Gott fragt jeden, ob wir die Rose von ihm wie der Bachelor, ob wir sie entgegennehmen. Damit fängt Christsein an, dass ein Mensch das begreift, dass er sich dafür öffnet, dass Gott ruft und dass er wirklich mich meint. Nicht die Schönen und Reichen, die ich denke, die alles viel besser sind als ich und viel toller und großartiger, sondern dass er dich und mich meint. Das zu begreifen, sich darauf einzulassen, damit fängt Christsein an. Ich muss nicht erst eine Aufnahmeprüfung machen, keine 100 Likes vorweisen, um Kind Gottes zu werden. Das zeigt sich auch an dem zweiten, an dem Ort. Was ist der Ort, wo Gott Israel erwählt hat? Der Teil 2 in diesem ersten Vers, Vers B. Aus Ägypten rief ich es als meinen Sohn. Ägypten, das wissen die, die in der Bibel zu Hause sind, Ägypten war damals nicht das angesagte Urlaubsland. Ägypten, das war für Israel gleichbedeutend mit Unterdrückung, mit Sklaverei, mit Ausbeutung. Israel war als Sklave in Ägypten, ohne irgendwelche nennenswerten Rechte. Keine Freiheit, keine Selbstbestimmung, das war alles nur ein schöner Traum. Bis zu dem Tag, als Gott sie rief. Ägypten als Ort der Berufung, als Ort der Zuwendung Gottes, zeigt, dass auch die äußeren Umstände gar nichts Bemerkenswertes haben müssen. Israel gehörte damals zur Randgruppe. Sie waren ganz unten, sie waren die Armen, sie waren nicht High Society. Ihnen gilt Gottes Liebe. So fängt Gottes Geschichte mit seinem Volk an. Und diese Geschichte hätte so herrlich werden können, aber wie wir Menschen alle tragen wir in uns so ein angeborenes Misstrauen gegen Gott. Eine tiefe Grundhaltung, die besagt, ich weiß es letztlich besser, was richtig ist, was gut ist und was nicht. Vers 2, das Kind wächst heran, es entdeckt die Welt. Und dann sagt Gott, immer wieder rief ich die Leute von Israel durch meine Propheten, aber sie liefen von mir weg. Sie schlachteten Tiere für den Baal und verbrannten Opfer vor seinen Bildern. Eigentlich ganz unverständlich bei dem, was Gott investiert hatte, was er ihnen gezeigt hatte, was er ihnen gegeben hatte. Und dann erinnert er nochmal an die früheren Zeiten, Vers 3. Dabei war ich es doch, der Ephraim die ersten Schritte gelehrt und es auf den Armen getragen hat. Also warmherziger kann Gott kaum sprechen, oder? Voller Liebe, voller Leidenschaft. Und eine Nähe, die er hier beschreibt, wenn er davon redet, dass er sie an seine Wange gehoben und gedrückt hat. Dieser Gott, der tröstet, der die tröstet, die hingefallen sind und wieder aufhebt. Das ist eine fühlbare Geborgenheit. Was für ein Bild! Es ist ein paar Jährchen her, zugegeben, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie unsere Kinder das Laufen lernten. Da zogen sie sich zuerst an allen möglichen Gegenständen hoch. Und der Couchtisch im Wohnzimmer, der erwies sich dann als besonders praktisch, weil das Ding recht stabil war und so eine schöne Höhe hatte. Da konnte man dann schön so seitlich, ging dann immer noch seitlich entlang gehen. Und ich sehe es heute noch vor mir. Und wenn dann die ersten Schritte gemacht waren, dann guckten sie mich an, ich sah so, und strahlten übers ganze Gesicht. Nun guck doch mal, Papa, was ich schon alles kann. Und wenn dann bei diesen Aktionen irgendwo doch das Gleichgewicht verloren ging und sie auf ihren windelgepolsterten Hintern landeten, okay, dann nahm Papa sie auf den Arm, hob sie an die Wange und tröstete. Da, so redet Gott hier von sich. Das sind für Eltern, für Großeltern ganz besonders berührende Momente, wenn wir die Hände der Kinder nehmen und sie ihre ersten Schritte machen. Ein Fuß vor den anderen setzen. Anfangs halten ihre kleinen Händchen unsere Finger noch ganz fest umklammert. Und das sieht auch noch nicht wahnsinnig elegant aus. Aber so lernen sie zu gehen. Einen Schritt vor den anderen zu setzen. Und irgendwann ist die Zeit des Krabbelns vorbei. Und die Kinder laufen. Ich weiß nicht, wer Gott für dich ist und wie du ihn dir vorstellst in deinen Gedanken. Ich weiß aber, dass die Vorstellung, die wir von Gott haben, eine große Auswirkung darauf hat, wie wir mit ihm leben, was er uns in unserem Alltag bedeutet. Manche haben so den Eindruck, Gott, der ist ganz weit weg, der will nichts mit mir zu tun haben, der interessiert sich nicht so wirklich dafür, ob ich in meinem Leben zurechtkomme oder nicht. Aber der wirkliche Gott ist ganz anders. Der wirkliche Gott ist wie ein liebevoller Vater. Ich lehrte Ephraim laufen. Wie ein kleines Kind, das laufen lernt, das die Welt entdeckt, das Liebe, Zuwendung, Nähe braucht, wo es auch Mühe kostet, es großzuziehen. Für Israel war das die Zeit der Wüstenwanderung. Das war die Zeit, wo sie ihre ersten Schritte im Glauben gegangen sind, wo sie sich einübten im Vertrauen. Sie mussten 40 Jahre nachsitzen, weil die Lektionen nicht wirklich schnell gelernt wurden. Alles fing an damit, dass Gott dem Pharao gegenüber seine Übermacht erwiesen hat. Und der Pharao war damals der, der das Sagen hatte, dem man nicht widersprach. Aber Gott kam durch Mose und sagte, wie es in dem Spiritual heißt, let my people go. Es brauchte ein bisschen, es brauchte 10 Plagen, aber endlich ließ Pharao, als er merkte, dieser Übermacht Gottes kann ich nicht widerstehen, ließ er sie gehen. Kaum waren sie weg, jagte er mit seiner Streitmacht hinterher und brachte sie in die Enge vorm Schilfmeer. Und die Not war groß. Was würde denn jetzt werden? Würden wir eingefangen und zurückgebracht werden? Aber Gott griff rechtzeitig ein, teilte das Schilfmeer. Sein Volk zog durch, von den Ägyptern blieb nichts übrig. Israel sang Loblieder, als sie drüben waren am anderen Ufer. Die Freude über die Rettung war greifbar. Aber es dauerte nicht lange, während Gott in Treue und Fürsorge und Geduld sie durch die Wüste brachte, fielen sie ab. Dieses Hin und Her, diese Wechselhaftigkeit, es genügten keine kleinen Schwierigkeiten und sie wendeten sich von Gott ab. Man spürt die Leidenschaft, wenn Gott hier anklagt. Ich rief sie, aber sie gingen ihre eigenen Wege. Man spürt auch das Unverständnis. Ich tat doch alles für sie. Ich erwählte sie, ich befreite sie. Ich lehrte sie laufen wie ein Vater. Ich behandelte und umsorgte sie freundlich und fürsorglich. Ich war ihnen tröstend und schützend nahe. Auf seine Treue antworteten sie mit Untreue. Statt seine Nähe zu suchen und ihm nachzufolgen, kehrten sie sich ab von ihm und liefen davon. Israel antwortet auf die Liebe zu Gott nicht mit Liebe, auf die Liebe Gottes zu ihnen nicht mit Liebe zu ihm zurück. Auch wenn man ihnen das damals gesagt hätte, hätten sie vermutlich beteuert, natürlich lieben wir ihn. Aber sie machten auch noch Baal-Liebe. Sie taten dies, sie taten jenes. Denn wenn ich sage, dass ich Gott liebe, dann will ich ihm gefallen. Dann ist er der Einzige. Dann tue ich, was er sagt und lebe, wie es ihm gefällt. Das blieb damals nicht ohne Folgen. 722 war das Datum, auf das Hosea hier hinblickt. Das war der Termin, wo das Nordreich Israel erobert wurde von den Assyrern, wo die Hauptstadt Samaria zerstört wurde und ein großer Teil der Bevölkerung verschleppt ins assyrische Reich. Man könnte auch sagen, nun mussten sie den fremden Göttern dienen, denen sie vorher dienen wollten. Nun waren sie unter ihrer Herrschaft. War das das Ende? War das jetzt menschlich so, dass Gottes Geduldsfaden gerissen ist? War das der berühmte Tropfen, der das Fass hat zum Überlaufen gebracht? Hatte er jetzt ihnen die Freundschaft aufgekündigt? Wurde sozusagen die Adoption rückgängig gemacht? Gott hätte allen Grund. Vers 7, habt ihr das noch im Ohr? Mein Volk hält fest am Abfall von mir. Sie bleiben dabei, dass sie ihm den Rücken kehren. Die Sünde ist so mächtig, sie wollen sie gar nicht wieder loslassen. Sie lassen sich nicht korrigieren, beharren auf ihrem Eigenmächtigen, auf ihrem falschen Weg, bleiben bei Baal. Die Städte, die hier genannt sind, Adma und Zeboim, es waren Nachbarstädte von Sodom und Gomorra, die zerstört wurden wegen ihres Festhaltens an der Sünde. Ausleger dieses Textes, Hosea 11, die Ausleger weisen darauf hin, dass ein so widerspenstiger Sohn nach alttestamentlichem Recht mit der Todesstrafe zu rechnen hätte. und Gott ringt mit sich. Soll ich dich vernichten, Israel? Antreibertest, hat Petra vorhin von erzählt. Was treibt Gott an? Dieser Abschnitt hier erreicht mit Vers 8 seinen Höhepunkt. Was hier in Vers 8 von Gott gesagt wird, das wäre unerhört zu sagen, wenn es nicht von ihm selber käme. Gott gewährt uns einen Einblick in sein Herz. Vers 8 und Vers 9 lese ich nochmal. Doch wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie dich im Stich lassen? Ich kann dich doch nicht vernichten, Israel, wie die Städte Adma und Zeboim. Mein Entschluss hat sich mir umgedreht. Mit aller Macht ist die Reue in mir entbrannt. Ich kann meinem glühenden Zorn nicht freien Lauf lassen. Ich kann Ephraim nicht noch einmal preisgeben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich, der heilige Gott, komme, um dir zu helfen und nicht, um dich zu vernichten. Das ist ein so wichtiger Text, den müssen wir uns nochmal kurz häppchenweise etwas näher angucken. Wörtlich heißt es hier in Vers 8, und jetzt haltet euch fest, da steht wirklich, mein Herz wendet sich gegen mich. Manche deutsche Bibelübersetzungen bringen das in der Fußnote als wörtliche Übersetzung. Mein Herz wendet sich gegen mich. Das heißt, wir haben hier den Blick ins Herz Gottes, wo ein Kampf stattfindet, ein Kampf mit sich selbst, eine Umkehrung im Herzen Gottes. Dasselbe Wort, das hier gebraucht wird, das Wort von der Umkehrung, ist in 1. Mose Kapitel 19 von Sodom und Gomorra, von der Zerstörung berichtet. Da steht, dass Gott diese Städte umkehrte. Merkt ihr was? Jetzt kehrt sich Gottes Herz um. Nicht mehr die Städte werden umgekehrt wegen ihrer Schuld, sondern Gottes Herz kehrt sich um. Es wäre gerecht, das Volk völlig zu vernichten. Es wäre nach allem, was gewesen ist, gerecht. Aber Gottes Antwort auf die Sünde führt eben nicht zu dem Abbruch des Heils, sondern zur Umkehrung im Herzen Gottes. Gott tut alles, um sein Volk zurückzulieben. Hinter dem Gericht, das sie erleiden müssen, leuchtet schon die Rettung, der neue Anfang auf. Ich will nicht tun nach meinem Zorn, denn ich bin Gott. Gottes Zorn, das ist keine unversöhnliche, blinde Wut. Gottes Zorn, das ist die Reaktion auf jede Übertretung seiner Heiligkeit, wo das Volk ignoriert, mit welchem Gott sie es zu tun haben, wo mit Füßen getreten wird, was sein Wille ist. Die Reaktion darauf ist der Zorn Gottes. Jetzt wird es einen kleinen Moment etwas kompliziert. Hört nochmal gut zu. Diese Heiligkeit Gottes und Gott in seiner Heiligkeit ist zornig auf die rebellischen Kinder. Ist zu Recht zornig, weil sie ihn beleidigt haben mit ihrem Verhalten. Und dann ringt's im Herzen Gottes, weil Gott in seiner Barmherzigkeit sie verschont. Die Barmherzigkeit Gottes ist größer. Das, was sich hier im Alten Testament schon abzeichnet, das gewinnt seinen Höhepunkt in Jesus Christus. Im Sterben von Jesus. Am Kreuz wird die Sünde völlig entmachtet. Und sie wird deshalb entmachtet, weil sie ihren Lohn bekommt. Der Sohn Gottes stirbt stellvertretend und bezahlt den Preis für unsere Sünden. Das zeigt doch auch, dass Barmherzigkeit nicht bedeutet, es war alles gar nicht so gemeint, was ich in meinem Wort gesagt habe, Sünde ist doch nicht so schlimm, wie es immer heißt. Am Kreuz wird sichtbar, was der Zorn Gottes über die Sünde tut und dass er aus demselben Herzen kommt wie seine Liebe und Barmherzigkeit. Hier am Kreuz zeigt sich, wie groß Gottes Barmherzigkeit ist. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich, der heilige Gott, komme, um zu helfen und nicht um zu vernichten. Und dann folgen am Ende dieses Kapitels noch zwei Verse, Und die beiden Verse sind deshalb so wichtig, weil sie auf einmal eine Veränderung im Volk beschreiben. Es bleibt nicht dabei stehen. Barmherzigkeit verändert Leben. Was die Strafe nicht geschafft hat, schafft die Barmherzigkeit. Vers 10 und Vers 11. Die Verbannten werden hinter mir herziehen. Endlich, könnte man sagen, ist es soweit. Endlich geschieht Nachfolge. Endlich geschieht ein gehorsames Folgen auf dem Weg Gottes. Wenn ich brülle wie ein Löwe, kommen sie zitternd über das Meer im Westen. Also, wenn ein Löwe brüllt, dann passiert was. Dann versetzt er alle in Angst, in Furcht und Schrecken. Sein Ruf setzt in Bewegung. Der Ruf Gottes erschreckt, ja. Aber es ist ein heilsames Erschrecken. Die Menschen werden nicht beschrieben als die, die flüchten und abhauen und die Beine in die Hand nehmen, um wegzukommen von Gott, sondern sie nehmen die Beine in die Hand, um hinzukommen zu ihm, in seine Arme. Bei ihm findet der Sünder Vergebung und Schutz. Aber hier wird auch klar, wenn der Löwe brüllt, der lebendige Gott ist kein zahnloser, harmloser Bettvorlegertiger. Es ist der lebendige Gott. Und wer ihn erkennt, reagiert in tiefer Ehrfurcht. Jetzt werden sie kommen. Seine Nähe suchen, bei ihm wohnen, Schutz finden und Sicherheit. Jesus ist der Löwe von Juda, der das, was er will, auch erreicht, der Macht hat, durchzusetzen, was seinem Willen entspricht. Barmherzigkeit zielt auf Gehorsam. Vers 11. Willig mir zu gehorchen, kommen sie aus Ägypten und aus Assyrien, so wie eine Taube herbeigeflogen kommt, ohne Unterbrechung, auf direktem Wege zu Gott. Ich bringe sie wieder in ihre Heimat, das sage ich, der Herr. Hosea 11, das uns einen Einblick gewährt in Gottes Herz, das uns mit staunen lässt über Gottes Barmherzigkeit. Dieser Gott, der durch seine Barmherzigkeit angetrieben ist, der freundlich ist, der gut ist, dessen Herz entbrannt ist, der voll Milde ist, der sich unser annimmt. Seine Barmherzigkeit steht über unserem Leben. Jetzt noch mal eben zurück an den Gedanken vom Anfang. Das ist nicht nur bei jungen Menschen so, dass sie sich nach Liebe und Annahme sehnen, nach Anerkennung. Wir brauchen diese Sicherheit, gewollt und geliebt zu sein, so wie wir sind. Unsere Gesellschaft, die gaukelt uns vor, man müsse irgendwelchen Idealen entsprechen, um anerkannt zu sein. Und wenn wir nicht den neuesten Trends folgen, dann sind wir out und gehören nicht dazu. Gott sieht das anders. Das haben wir heute Morgen gehört. Gott sieht das anders. Und die Frage ist jetzt, wem vertraue ich denn eigentlich? Worauf baue ich denn eigentlich? Dass Gott das anders sieht, wird auch in Psalm 103, den wir eben schon mal hatten, deutlich. Damit schließe ich, indem ich diesen Vers nochmal zitiere. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Und jetzt kommt's, Vers 4. Er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Diese Krone Gottes lässt leben, lässt aufatmen, lässt frei werden und ein Leben ohne Furcht und Angst führen. Blick auf die Uhr, wollen wir jetzt beten und uns unter Gottes Segen stellen und dann den Gottesdienst beenden. Ich bitte euch, steht zum Segen auf. Lieber Vater im Himmel, hab du von Herzen Dank für dein kostbares Wort. Danke, dass du uns nicht Rätsel raten lässt, wie du drauf bist, sondern dass wir auch und gerade hier in Hosea 11 einen Blick in dein Herz bekommen. Dass wir etwas ahnen von deiner leidenschaftlichen Liebe, dass wir etwas spüren davon, was es dir bedeutet, wenn wir nicht deine Wege gehen, und dass wir dann erkennen, welchen Einsatz Barmherzigkeit ist. Lieber Herr, das berührt und das weckt eine Sehnsucht. Und da möchten wir bei sein. Danke, Jesus, dass am Kreuz dein Sterben für alle Schuld ausreicht. Und danke, dass du einlädst zu kommen. Danke, dass wir bei dir ehrlich sein dürfen, dass wir nichts schminken und schön machen müssen, sondern dass wir bei dir sein dürfen, der wir sind. Danke, dass deine Gnade, deine Barmherzigkeit leben lässt. Und danke, dass du uns gehen lehrst. Gehen als geliebte Söhne und Töchter Gottes. Und so geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen guten und gesegneten Sonntag.